Rasch tastete ich den Rahmen des Gitters ab. Auf der einen Seite befanden sich Scharniere, was bedeutete, dass ich das Gitter öffnen lassen musste. Auf der anderen Seite war zum Glück kein Schloss, sondern nur ein Metallriegel. Ich griff durch die Gitterstäbe und drückte ihn mit einiger Anstrengung nach oben. Das war geschafft. Dann wollte ich das Gitter aufstoßen, doch es klemmte immer noch. Verflixt! Mittlerweile hörte ich hinter mir aus der Dunkelheit des Tunnels näherkommende Schritte durchs Wasser. Mein Verfolger musste die Falltür aufbekommen haben und wie der Teufel durch den Kanal hinter mir hergerannt sein. Mit ganzer Kraft warf ich mich mit der Schulter gegen das Gitter. Es gab ein kleines Stück nach, hing aber immer noch fest. Jahrelang mussten es Schlamm, Dreck und Rost verklebt haben. Ich warf mich ein zweites und drittes Mal gegen das Gitter, bis es schließlich mit einem Ruck nachgab und ich durch die Öffnung der Länge nach ins Wasser fiel. Oh nein! Als ich mich wieder aufrichtete, die Brühe an meiner Kleidung ablief und ich mir das Wasser aus dem Gesicht wischte, sah mich Charlie vorwurfsvoll an, als wollte er sagen, merkwürdige Art rauszuklettern. Ich hatte ihn nass gespritzt und er schüttelte sein Fell trocken. Dann zog ich mich hoch und stemmte mich auf das Mauersims. Dabei machte ich mir nicht die Mühe, das Gitter zuzutreten, sondern lief gemeinsam mit Charlie über die Treppe nach oben. Wir mussten so schnell wie möglich abhauen. Auf der Brücke befanden sich einige Touristen und im Kanal kamen zwei Gondolieri mit ihren Booten vorbei. Ich hatte keine Ahnung, in welchem Teil Venedigs ich mich befand. Nichts schien mir vertraut. Aber ich verschwendete keine Zeit damit, mich zu orientieren, sondern lief über die Brücke und verschwand in einer engen Gasse. Danach nahm ich so viele Abzweigungen wie möglich. Die Wege waren eng und die Bewohner hatten ihre Wäsche zwischen die Häuser auf Leinen gehängt. Über eine weitere Brücke gelangten wir schließlich auf einen kleinen Platz, an dessen Ecken zwei Türme emporragten. Keuchend blieb ich stehen, die Hände auf den Knien abgestützt. Mein Knöchel brannte wie Feuer und fühlte sich dick wie eine Melone an. Nachdem ich wieder zu Atem gekommen war, blickte ich mich um und wartete. Anscheinend war uns niemand gefolgt. Hoffentlich hatten wir den Mann mit der Knarre abgeschüttelt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte war, ich hatte völlig die Orientierung verloren und keine Ahnung, wo die Kopernikus lag. Außerdem sah ich aus wie eine dreckige Kanalratte, vollkommen nass und vermutlich widerlich stinkend, als hätte ich in einer Mülltonne übernachtet. Ich überquerte den Platz, klaute mir vom Drehständer eines Ladens eine Schirmkappe, ließ meine nassen Haare darunter verschwinden und zog mir den Schirm tief in die Stirn. Dann drückte ich mich in den Schatten einer Häusernische, ging in die Hocke und betastete mein Fußgelenk. Es schmerzte immer noch, war heiß und dick geschwollen. Ich band meine Schnürsenkel enger, damit ich einen festeren Halt im Schuh hatte. Wenigstens half das ein bisschen. Anschließend versuchte ich mit dem Funkgerät Pierre oder die Kopernikus zu erreichen. Aber ohne Antenne konnte ich das vergessen. Kein Empfang, nur Rauschen. Verflixt. Ich verließ mein Versteck. Mit meinen nicht gerade studienreifen Italienischkenntnissen erfragte ich den Weg zum Markusplatz. Dort in der Nähe lag die Kopernikus vor Anker. Zumindest hatte sie dort vor einer Stunde noch gelegen und ich wusste nicht, ob Pierre es gelungen war, meinen Onkel zu warnen. Zwar war es riskant, zu dieser Stelle zu laufen, aber ich brauchte Gewissheit. Außerdem war es die einzige Spur, die ich hatte. Ganze 15 Minuten war ich unterwegs, hatte mich noch ein weiteres Mal nach dem Weg erkundigt und gelangte schließlich in eine Gegend, die mir endlich bekannt vorkam. Ich kam in die Nähe des Markusplatzes und erkannte die Eisdiele mit der rot-weiß gestreiften Markise. Es saßen immer noch jede Menge Touristen dort und löffelten ihr Eis aus Bechern. Hinter der Häuserecke, an der sich der Eissalon befand, war der Steg, unter dem das U-Boot gelegen hatte. Vielleicht lag es ja immer noch dort, oder sie hatten da zumindest einen Hinweis für mich hinterlassen. Oder sie würden kommen, um mich abzuholen. Unauffällig spähte ich um die Ecke und suchte die Gegend nach Männern ab, die nicht wie Touristen aussahen. Nach einer Weile fielen mir in der Nähe des Stegs drei Männer in dunklen Anzügen auf. Sie starrten aufs Wasser und zwei von ihnen telefonierten mit ihren Handys. Ich prägte mir ihre Gesichter ein und nannte sie im Geiste Tick, Trick und Track. Sich dem Steg zu nähern, wäre zu gefährlich gewesen. Darum ging ich in die Hocke und versuchte, einen Blick unter die Anlegestelle zu erhaschen. Gleichzeitig packte ich Charlie an seinem Halsband, um zu verhindern, dass er zum Steg lief. Konzentriert kniff ich die Augen zusammen. Mittlerweile hatte die Ebbe eingesetzt. Der Wasserstand war nun deutlich tiefer. Aber vom Turm der Kopernikus war weit und breit nichts zu sehen. Anscheinend hatte Pierre meinen Onkel rechtzeitig erreicht und sie waren verschwunden. Einerseits freute mich das, andererseits versetzte es mich aber in Panik. Wie sollte ich herausfinden, wo sie jetzt waren?